Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Großbritannien ist die vierte Nacht in Folge von schweren Ausschreitungen erschüttert worden. Während es in London unter einem Großaufgebot an Polizei weitgehend ruhig blieb, verlagerte sich die Gewalt auf andere Städte. Gruppen vermummter Jugendlicher randalierten vor allem in Manchester, Liverpool und Birmingham. Dort in der zweitgrößten britischen Stadt wurden 3 Menschen von einem Auto überfahren und getötet.
Sie legen Feuer und plündern Geschäfte. In Manchester sorgen vor allem junge Menschen gestern Nacht für heftige Krawalle. Ausschreitungen gab es auch in Birmingham. 3 Männer, die ihr Viertel schützen wollten, wurden von einem Auto überfahren. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. In London blieb die Nacht ruhig. 16.000 Polizisten waren die richtige Antwort, meint der Premier, und erlaubt künftig auch den Einsatz von Wasserwerfern. Was immer die Polizei an Mitteln braucht, welche Taktik sie verfolgen will, sie bekommt die gesetzliche Unterstützung. Wir tun, was nötig ist, um auf unseren Straßen Gesetz und Ordnung wiederherzustellen. Zugleich aber will Camerons Regierung auch tausende Stellen bei der Polizei streichen. Ihre Sparpolitik bedeutet außerdem einen drastischen Sozialabbau. Der Oppositionsführer fordert eine Debatte über die Zukunftschancen junger Menschen. Lasst uns die Ordnung wiederherstellen, aber dann dürfen wir nicht einfach wieder zum Alltag übergehen. Wir sollten uns mit den komplexen Gründen dafür beschäftigen, dass Menschen solche unentschuldbaren Verbrechen begehen. Während die Londoner die Trümmer der Krawalle beseitigen, werden die Fragen nach den politischen Konsequenzen drängender.
Der britische Premierminister wird bei der Sondersitzung des Parlaments morgen Rückhalt für sein hartes Vorgehen gegen Randalierer erhalten. Doch kritische Stimmen werden wohl auch fragen, ob die Regierung mit Ausgabenkürzungen bei der Polizei und bei Jugendprojekten angesichts der Unruhen auf dem richtigen Kurs ist.
Die Krawalle in Großbritannien haben auch in Deutschland eine Diskussion über die Ursachen der Gewaltbereitschaft ausgelöst. Immer wieder wurde in den vergangenen Tagen die Frage laut, ob eine solche Eskalation auch hierzulande denkbar sei. Bundesinnenminister Friedrich von der CSU äußerte die Überzeugung, dass Ausschreitungen solchen Ausmaßes nicht zu erwarten seien. Ähnlich äußerten sich auch Politiker der SPD.
Zündet uns nicht an. Solche Plakate hängen in Berlin-Friedrichshain nicht erst seit den Ereignissen in Großbritannien. In der Hauptstadt brennt in diesem Jahr bisher fast jeden Tag ein Auto. Am 1. Mai kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft ist nun besorgt.
Die Lage ist im Moment eher ruhig, als dass sie so hochexplosiv ist, als dass sie mit England zu vergleichen wäre. Aber das kann sich schon in wenigen Tagen ändern, wenn nur der richtige Anlass geboten wird.
Die Forderung? Mehr Personal und bessere Technik, etwa um soziale Netzwerke zu kontrollieren. Die Politik versichert, sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene sei man gut aufgestellt. Man müsse jedoch gesellschaftspolitisch achtsam sein.
Lernen kann man aus London, dass wir alle Kraft darauf setzen müssen, eine integrierte Gesellschaft zu haben, junge Leute, Menschen heranzuführen an die Gesellschaft.
Trotz vereinzelter Internetaufrufe zur Gewalt sind sich die Behörden einig. Chaos wie in London, das könne bei uns derzeit nicht passieren.
Wir haben zwar auch viele soziale Ungerechtigkeiten in unserer Welt, aber wir haben trotzdem, glaube ich, ein Sozialsystem, das einen Teil dieser sozialen Ungerechtigkeiten auffängt. Und deshalb glaube ich nicht, dass es so eine Massenbewegung geben wird.
Auch weil Deutschland keine Vorstadtghettos habe und die Jugendarbeitslosigkeit deutlich geringer sei als in Großbritannien.
Nach tagelangem Nervenkrieg hat es an den internationalen Finanzmärkten nur eine kurze Atempause gegeben. Am Nachmittag brachen weltweit die Aktienkurse wieder ein. In Frankfurt ebenso wie an der New Yorker Wall Street. Dort waren gestern noch kräftige Gewinne verbucht worden. Reaktion auf die Zusage der US-Notenbank, Banken und Wirtschaft auch weiter mit billigem Geld zu versorgen. Ein Anlass für die neuen Turbulenzen sind Spekulationen, dass es auch um die Kreditwürdigkeit Frankreichs nicht zum Besten steht.
Die Börsen halten die Weltwirtschaft nach wie vor in Atem. Nachdem die asiatischen Börsen mit einem Plus in den Tag gegangen sind, sah es auch an der deutschen Börse nach einem ruhigen Tag aus. Börsenhändler Stefan Scharfhitter atmet durch.
Die Stimmung ist entspannter als die letzten Tage und macht halt dann dementsprechend mehr Laune zu arbeiten.
Doch mit der guten Laune war es schon gegen Mittag vorbei. Ein plötzlicher Einbruch des DAX, womöglich eine Reaktion auf Unsicherheiten in Frankreich. Präsident Sarkozy unterbricht am Vormittag überraschend seinen Urlaub für eine Sitzung in Paris. Hartnäckig halten sich Mutmaßungen über eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs.
Ich glaube, man muss halt aufpassen, die Gerüchteküche kocht halt einfach auch und das fällt jetzt hier auf dem fruchtbaren Boden. Und das ist das Ergebnis, was wir jetzt hier sehen.
Kurz nach 15.30 Uhr, der DAX fällt rapide, denn die Wall Street geht hektisch mit einem deutlichen Minus von 2% in den Tag.
Zu sagen, wir halten den Zins über lange Zeit noch niedrig, hat gestern zwar zu einer gewissen Beruhigung beigetragen, aber wir wissen ja auch, dass ein großes Problem über die Niedrigzinspolitik der Amerikaner gekommen ist.
Kurz nach 16 Uhr erneuter Kurssturz. Parallel eine Eilmeldung. Der Kurs der französischen Bank Société Générale ist um mehr als 20% abgestürzt.
Ja, zum einen mögliche Herabstufung Frankreich, als auch das heißt, die eine oder andere europäische Bank kommt langsam ins Wanken. Und das wäre ja natürlich der Super-GAU.
Kurz vor Börsenschluss um 17 Uhr ist auch der Börsenhändler.
Kurz vor der Panik im Augenblick. Also das hat uns jetzt hier alle auf dem falschen Fuß erwischt. Heute Mittag fällt der Markt ins Bodenlose ohne Gegenwehr. Mal gucken, wie wir uns noch schlagen.
Der DAX erschließt mit einem erneuten Minus von 5,13% und 300 Punkten Verlust. Doch wie umgehen mit der Staatsschuldenkrise? Experten ringen um Lösungsvorschläge, sehen die deutsche Wirtschaft aber nicht auf Talfahrt.
Ich glaube, das ist Spekulation. Frankreich ist der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik mit Frankreich gemeinsam sollte sicherlich alles tun, um hier eine Stabilisierung zu erreichen. Dafür ist nun mal notwendig ein einheitliches politisches Handeln. Und die Vielstimmigkeit und die Uneindeutigkeiten, die wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben, sind sicherlich dort sehr schädlich.
Mit großer Nervosität und Ungewissheit gehen die Händler der Frankfurter Börse auch an Tag 11 des andauernden Kursverfalls nach Hause.
Deutschland und die Schweiz haben sich nach langen Verhandlungen auf ein Steuerabkommen geeinigt. Dabei geht es um Vermögen, die am deutschen Fiskus vorbei auf Schweizer Konten angelegt sind. Sie sollen rückwirkend pauschal nachbesteuert werden. Künftig ist eine Abgeltungssteuer vorgesehen, die Schweizer Banken für die deutschen Finanzämter erheben. Das Abkommen ist noch nicht endgültig unterzeichnet und muss noch von beiden Parlamenten gebilligt werden.
Die Schweiz ist keine Steueroase mehr. Das Abkommen sieht vor, dass die Banken auf Zinsen und Dividenden deutscher Kunden in Zukunft eine Quellensteuer erheben, und zwar wie in Deutschland in der Höhe von 26%. Diese Steuer wird anonym an den deutschen Fiskus überwiesen. Deutsche können also in der Schweiz keine Steuern mehr sparen, dafür bleibt das Schweizer Bankgeheimnis gewahrt.
Für die Kundschaft ist den Privatsphäre-Schutz gewahrt. Das ist sehr positiv und das gehört zur schweizerischen Finanzplatzstrategie.
Für die Vergangenheit gilt, geschätzt 150 Milliarden Euro Schwarzgeld haben deutsche Steuerflüchtlinge bis heute in der Schweiz angelegt. Sie können jetzt anonym eine einmalige Ablasssteuer mit einem Höchstsatz von 34% zahlen. Strafverfolgung entfällt. Ungerecht im Vergleich zum Spitzensteuersatz von 45% in Deutschland, finden die Kritiker.
Ich bin empört. Steuerhinterziehung war noch nie so günstig. Steuerkriminelle werden mit diesem Abkommen belohnt.
Die Schweizer Banken leisten eine Vorauszahlung auf die Altfälle von rund 1,9 Milliarden Euro. Zuverlässig und präzise wie immer.
Und deswegen haben wir volles Vertrauen in die Schweizer Behörden, die ja die Aufsicht machen werden, und in die Schweizer Banken, dass dieses Abkommen auch so umgesetzt ist, wie es gedacht wird.
Dafür wird das Abkommen den Schweizer Banken auch den Zugang zum deutschen Markt erleichtern.
Der Energiekonzern E.ON plant einen massiven Stellenabbau. Weltweit ist fast jeder siebte Arbeitsplatz betroffen. Unternehmenschef Tyson verwies zur Begründung unter anderem auf die Belastungen durch den Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland. Der größte deutsche Energieversorger verbuchte erstmals in seiner Geschichte einen Verlust im Quartal. Im ersten Halbjahr 2011 verfiel der Nettogewinn des Unternehmens um mehr als 70% auf rund 900 Millionen Euro.
Heute bestätigte E.ON-Chef Johannes Theissen die Gerüchte, die seit 2 Wochen kursierten. Der Energiekonzern prüft die Streichung von bis zu 11.000 Arbeitsplätzen weltweit, vor allem in der Verwaltung. Das wären mehr als 13% aller Mitarbeiter. Theissen schloss auch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus.
Wir bedauern es natürlich, auch von Mitarbeitern uns zu trennen. Das tun wir nicht leichtfertig. Aber es ist wichtiger, seine operativen Geschäfte, seine Kraftwerke, seine Speicher, sein Gasgeschäft zu erhalten und auszubauen, als an liebgewonnenen Verwaltungsstrukturen von gestern festzuhalten.
E.ON selbst gibt den Atomausstieg als wichtigen Grund für die schlechten Zahlen an. Es gibt aber auch hausgemachte Probleme. Langfristige Gaslieferverträge mit zu hohen Preisen, ein hoher Schuldenberg und überflüssige Verwaltungsstrukturen. Hier sieht die Gewerkschaft Verdi die entscheidenden Fehler.
Es ist eine Fülle von Managementfehlern der Vergangenheit, für die die Beschäftigten büßen sollen. So hat man über mehrere Projekte zum Beispiel sehr komplexe Strukturen geschaffen, die man jetzt genau auch wieder abschaffen will. Aber es war eine bewusste Managemententscheidung, dass man den Konzern so aufgestellt hatte, wie er heute steht. Und dafür sollen die Beschäftigten bluten.
Verdi geht von bis zu 6.000 Stellenstreichungen in Deutschland aus. Eine Zahl, die E.ON als Spekulation bezeichnet. Im Herbst will der E.ON-Vorstand bekannt geben, welche Standorte betroffen sind.
Das Saarland hat eine neue Regierungschefin. Nach einer kurzen Zitterpartie wurde die CDU-Politikerin Kramp-Karrenbauer heute zur Ministerpräsidentin gewählt. Sie erhielt im Landtag erst im 2. Wahlgang die erforderliche Mehrheit. Kramp-Karrenbauer löst Peter Müller an der Spitze der bundesweit bislang einzigen sogenannten Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen ab. Müller war nach 12 Jahren im Amt zurückgetreten.
Erleichterung bei Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrem politischen Ziehvater Peter Müller. Im 2. Wahlgang konnte die 49-Jährige dann doch die knappe Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. Damit ist die bisherige Sozialministerin neue saarländische Ministerpräsidentin. Allerdings fehlte auch im 2. Wahlgang eine Koalitionsstimme.
Demokratie lebt von geheimen Wahlen. Insofern weiß jeder, der sich einer geheimen Wahl stellt, dass es einen offenen Ausgang gibt. Das ist so. Ich habe meines dazu in der Fraktion gesagt. Ich habe nochmal um Vertrauen geworben. Dieses Vertrauen ist mir gewährt worden.
Überraschend hatte sich am Morgen auch der SPD-Landesvorsitzende Heiko Maas zur Wahl gestellt. Im 1. Wahlgang dann der Schock für Annegret Kramp-Karrenbauer. Es reicht nur für ein Patt.
Das zeigt eigentlich, in welchem Zustand sich die Jamaika-Koalition befindet, nämlich in einem miserablen. Das ist sicherlich alles andere als ein geglückter Start.
Unterstützung bekam Maas von seinem ehemaligen Mentor, dem heutigen linke Politiker Oskar Lafontaine.
Wir wussten, es gibt Spannungen in der Jamaika-Koalition. Und dann ist es natürlich, dass eben die Opposition testet, wie stabil ist diese Koalition. Und ich glaube, man kann sagen, dass sie den Test nicht bestanden hat.
In 2 Wochen ernennt Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Minister. Das könnte für neue Unruhe in der Koalition sorgen.
In Chile haben erneut zehntausende Menschen gegen die Politik der Regierung protestiert. Zunächst waren Studenten und Lehrer friedlich durch das Zentrum der Hauptstadt Santiago und durch andere Städte gezogen. Später lieferten sich in Santiago Demonstranten und Polizei gewalttätige Auseinandersetzungen.
Die Demonstration war genehmigt und zunächst friedlich verlaufen. Seit Wochen demonstrieren Schüler, Lehrer und Studenten für eine grundlegende Reform des Bildungssystems in Chile. Doch dann formierten sich einige 100 vermummte Autonome und gewannen die Oberhand. Santiago de Chile, wie schon so oft in den vergangenen Wochen, jagt Szenen aus der Innenstadt. Auch heute ging die Staatsmacht mit Wasserwerfern und Tränengas vor. Die kommunalen staatlichen Schulen und Universitäten sind in einem desaströsen Zustand und die privaten Einrichtungen verlangen teure Studiengebühren. Die Reformen, die man uns angeboten hat, sind lächerlich im Vergleich zu anderen Ländern. Wir verlangen eine hochwertige Ausbildung für unsere Generation und wir wollen, dass sie landesweit festgesetzt wird. Chiles Präsident Piñera, hier bei einem Staatsakt, hat in einem 21-Punkte-Programm angeboten, eine Reformkommission einzusetzen und das Bildungssystem auf den Prüfstand zu stellen. Den Demonstranten reichen diese Schritte nicht. Sie verlangen ein sofortiges finanzielles Engagement der Regierung zur Verbesserung des Bildungssystems und eine bessere Ausstattung der staatlichen Schulen und Universitäten. In der vergangenen Woche waren mehr als 800 Demonstranten vorläufig festgenommen worden. Die Protestbewegung wird von Angestellten, Angehörigen sozialer Berufe und Minenarbeitern unterstützt.
Es ist ein Fußballklassiker. In einer guten halben Stunde wird in Stuttgart das Länderspiel Deutschland-Brasilien angepfiffen. Eine Herausforderung für die Nationalmannschaft, bevor es in die heiße Phase der EM-Qualifikation geht. Das Spiel ist live im Ersten zu sehen.
Für den Bundestrainer ist es der erste ernstzunehmende Test mit Blick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Möglich, dass Mario Götze dann eine tragende Rolle spielen soll. Heute steht der 19-jährige Dortmunder zum ersten Mal in der Startelf. An seiner Seite 7 Akteure vom deutschen Rekordmeister Bayern München, so viele wie nie zuvor. Deutschland und Brasilien haben sich seit 2005 nicht mehr gegenübergestanden. Die Bilanz des DFB gegen die Brasilianer ist übrigens negativ. In 20 Partien gab es nur 3 Siege. Der letzte liegt fast 18 Jahre zurück. Rund 60.000 Zuschauer werden in der neuen Stuttgarter Arena erwartet, in der nach 5 Jahren wieder mal ein Länderspiel stattfindet. Das deutsche Team muss in den kommenden 3 Monaten übrigens noch 7 Partien bestreiten.
Die Lottozahlen. 8, 12, 16, 22, 23, 26, Zusatzzahl 32. Superzahl 5, die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 0, 2, 5, 2, 3, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 7, 6, 8, 5, 3, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und um die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 11. August.
Der Nordhälfte Deutschlands bringt ein atlantischer Tiefausläufer viele Wolken und zum Teil länger anhaltenden Regen. Richtung Süden sorgt Hochdruckeinfluss für recht freundliches Wetter. Dazwischen fließt etwas wärmere Luft heran. Im Norden fällt heute Nacht verbreitet Regen. Im Süden gibt's nur wenige Wolken, sodass sich Mond und Sterne auch längere Zeit blicken lassen. Auch morgen regnet es im Norden weiter, teilweise ergiebig. In der Mitte mal Sonne, mal Wolken, hier und da fällt Regen. Im Süden wird es recht freundlich und es bleibt trocken. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig, im Nordwesten teilweise frisch, dort und im Bergland auch starke bis stürmische Böen. Südlich des Mains unter klarem Himmel heute Nacht ziemlich kühl, in der Nordhälfte bis 14 Grad. An der See morgen frische 17, am Oberrhein immerhin sommerliche 26 Grad. In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen auch im übrigen Land. Im Süden bleibt es freundlicher als Richtung Norden. Gebietsweise gibt's auch Schauer oder kurze Gewitter. Die können am Sonntag bei bis zu 30 Grad örtlich wieder Unwetterpotenzial entwickeln.
Wir melden uns wieder mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen mit Tom Buro in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels gegen 21.20 Uhr.